Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Mein Gast heute Morgen hier in Dein Sonntag heißt Dupoka Ogette. Sie ist Antirassismus-Trainerin, Beraterin und Coach und hat über das Thema Alltagsrassismus ein Buch geschrieben. Exit Racism heißt es, ein Handbuch für alle, die sich auf den rassismuskritischen Weg begeben wollen. Und diesen Weg, den wollen wir jetzt zumindest schon mal ein paar Meter zusammen gehen. Moin Dupoka.
Ja, guten Morgen, hallo.
Das erste Kapitel in deinem Buch, das ist überschrieben mit Willkommen in Happy Land. Das klingt ja erstmal irgendwie ganz fröhlich. Was ist denn das Happy Land?
Ja, Happy Land ist, glaube ich, super für alle, die da drin wohnen. Happy Land ist eigentlich eine Metapher für einen Bewusstseinszustand, in dem ja vor allen Dingen weiße Menschen sich befinden, also Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind und die sich auch noch nicht damit auseinandergesetzt haben und quasi noch in diesem Zustand sind oder leben mit der Vorstellung, dass Rassismus zwar ganz schlimm und ganz schlecht und ganz böse ist, aber ganz weit in der rechten Ecke verbannt und nichts mit ihnen selbst zu tun hat.
Das heißt, von Leuten, die es eigentlich ganz gut meinen und dann aber doch irgendwie scheitern an dem Gut meinen.
Ja, genau. Ne? Mhm. Genau. Menschen, die einfach ja, sagen, das hat nichts mit mir zu tun und ich meine es doch gut und das muss reichen.
Hast du dann ein Beispiel für, damit wir vielleicht so ein bisschen einen Begriff davon bekommen, was du damit meinst?
Du meinst womit jetzt? Mit Happy Land selber oder mit?
Mit Leuten oder mit Situationen, wo Leute genau an diesem Gefühl scheitern, wo dieser Alltagsrassismus quasi rausrutscht, obwohl man es ja gut meint?
Ja, ich glaube, die Situationen sind ganz vielfältig. Also einmal ist das so dieses unbedarfte ja oder Grenzüberschreitung von Menschen, die irgendwie, weiß ich nicht, die Vorstellung haben, dass sie Menschen einfach fragen können, wo sie herkommen, beziehungsweise die Antwort dann Berlin, Köln oder Bielefeld nicht akzeptieren, sondern irgendwie nach auf Wurzel suchen, Forschung gehen. Es kann aber auch das Nichtsehen sein, also Nichtsehen von ja, rassistischen Bildern oder ja, in der Werbung, in Filmen, in Büchern, das Nichtwissen um rassismusfreie Sprache. Ja, es ist vielfältig an ganz vielen kleinen Stellen im Alltag.
Du bist schwarze Deutsche und bist, so beschreibst du das am Anfang deines Buches, als Tochter einer weißen deutschen Mathematikstudentin und eines schwarzen tansanischen Studenten der Agrarwissenschaften in Leipzig geboren worden. Ja. Ist das eigentlich wichtig für deine Perspektive auf das Thema oder hätte das Buch genauso gut auch ein weißer Rassismusforscher schreiben können?
Ja, ich glaube, der Vorteil in Anführungsstrichen ist der, dass ich als schwarze Deutsche ja, Rassismus eben erlebe, seit ich klein bin und damit eben auch ja, nochmal eine andere Perspektive habe auf dieses Thema. Natürlich können und sollen sich meiner Meinung nach auch weiße Menschen mit Rassismus auseinandersetzen. Mhm. Das ist ja auch das Ziel des Buches, dass es möglichst viele weiße Leute lesen. Ich denke, schwarze Menschen erleben Rassismus in ihrem Alltag tagtäglich und haben somit ja, in Anführungsstrichen einen Wissensvorsprung, was ja, diese Perspektive betrifft und sind nicht mehr BewohnerInnen von Happy Land. Mhm.
Aber du richtest dein Buch, hast du gerade auch schon angedeutet, ausdrücklich an Weiße, also vor allem an die Bewohner von Happy Land.
Ja, genau. Also ich arbeite ja viel in Trainings und Beratungen und ich arbeite natürlich auch mit schwarzen Menschen und People of Color im Kontext von Empowerment, aber die größte Zielgruppe sind weiße Menschen, die sich mit Rassismus auseinandersetzen wollen. Das ist auch die Zielgruppe meines Buches. Mhm. Aber natürlich habe ich es auch für schwarze Menschen geschrieben, in dem Sinne, dass wir alle ja auch schwarze Freunde haben, weiße Freunde haben, Familie haben, Mütter, Väter, wie auch immer und da auch Gespräche führen wollen und müssen und in der Hoffnung, dass dieses Buch diese Gespräche ein bisschen erleichtert.
Ja. Lass uns vorher vielleicht noch ein bisschen über deinen Job reden. Mhm. Du hast Afrikanistik und Deutsch als Fremdsprache studiert und arbeitest jetzt als Coach, Trainerin, Beraterin. Wer genau bucht dich?
Ja, also mich buchen alle, die ja sich mit Rassismus auseinandersetzen möchten. Und wir sind tatsächlich, also wir, das ist mein Mann Steven Lawson und ich, wir arbeiten im Team, sind bundesweit und inzwischen auch in der Schweiz und Österreich und Italien tätig in den ganz unterschiedlichen Settings. Also wir sind in großen Automobilkonzernen unterwegs, aber auch in der Kita nebenan, bei den politischen Stiftungen, die es so gibt. Wir arbeiten viel mit Eltern, also mit Eltern von schwarzen Kindern und Kids of Color. Wir arbeiten mit Vereinen, ja, also eigentlich ganz querbeet durch die Gesellschaft durch. Mhm.
Was machst du dann mit denen? Ich meine, das wird wahrscheinlich ziemlich unterschiedlich sein zwischen einem Großkonzern und einer Einzelperson oder einem Elternpaar.
Klar,
ne?
Klar. Ja, also aber im Großen, im Grunde geht es immer um so eine Sensibilisierung zum Thema Rassismus. Ist natürlich anders, ob ich jetzt Eltern von schwarzen Kindern vor mir habe, die nochmal eine ganz andere emotionale Beteiligung haben an dem Thema und auch nochmal eine ganz andere Beweggründe, sich damit auseinanderzusetzen, als jetzt, weiß ich nicht, ein Business Manager. Aber es geht vor allen Dingen darum, ja, erstmal ein Verständnis davon zu bekommen, was Rassismus überhaupt ist, wie es wirkt, wen es betrifft, welche Rolle Intention spielt, welche Rolle Effekt und Wirkung und so weiter spielt, ja, wo er überall auftaucht und dann natürlich schließlich und endlich, was für Handlungsoptionen wir haben.
Du fängst Coachings gerne mal mit einer Geschichte aus deinem Leben an, wo du bei einem großen Konzern als Rednerin auftreten solltest. Du bist aber nicht auf der Bühne gelandet, sondern in der Küche. Ne? Was da passiert?
Ja, das, also ich fange die, ja, meine Workshops nicht immer mit dieser Geschichte an. Die habe ich einmal erzählt in dem Amnesty-Video. Da war es so, dass ich eingeladen war bei einem Automobilkonzern und dann ja als Rednerin quasi. Und dann bin ich da angekommen und wurde schnurstracks in die Küche geleitet. Geleitet, mit dem Satz, wo dann meine Uniform jetzt wäre. Man hätte schon auf mich gewartet und das war natürlich dann für alle Betroffenen sehr peinlich.
Wie hast du reagiert in dem Moment? Hast du das realisiert, dass dich da gerade jemand in die Küche abschleppt?
Dass ich in der Küche stehe?
Ja, ja. Also, was da gerade passiert halt so. Nee, aber es kann ja sein können, dass dir durch die Küche dann hinten die Bühne zu erreichen ist. Also man muss ja auch erstmal checken, dass der Typ irgendwie dich gerade irgendwo falsch abliefert.
Ja,
ne?
ja, also das dauert einen Moment und ich habe nicht groß reagiert. Also ich habe es natürlich dann aufgeklärt und war irgendwie auch selber perplex. Aber ja, ganz ehrlich, ich meine, das war einer meiner größten oder ersten großen Reden, die ich halten musste. Und das war aufregend. Und ich habe das, glaube ich, im Nachhinein erst so richtig realisiert und hatte jetzt nicht so eine ganz fesche Antwort parat. Weil Rassismus oder Alltagsrassismus, die Krux ist ja auch, dass es immer dann kommt, wenn man es überhaupt nicht erwartet. Mhm. Ja? Und dann ist man ja nicht immer sofort irgendwie schießbereit mit neuen mit tollen Sachen, die man so sagen kann.
Ja, ärgert man sich so generell immer darüber, dass man auf in solchen Situationen dann nicht schlagfertig ist und es nicht gecheckt hat so schnell. Ne?
Genau, das ist auch ein großes Thema übrigens, also so in den Workshops, dass Eltern vor allen Dingen auch immer sagen, ne, dann passiert irgendwas aus dem Nichts und dann läuft man tagelang rum und hat irgendwie Kopfkino, was man alles hätte sagen sollen, können.
Und wird die Wut dann ja auch nicht los oder die Verärgerung. So, ja. Ne? So, ja. Sonst wäre es so ganz einfach gewesen, fupp, weg, raus und dann wäre es erledigt.
Absolut.
Hat man sich denn bei dir entschuldigt dann?
Ja, natürlich umfänglich und groß und hat man sich entschuldigt und es sitzt natürlich trotzdem immer so ein bisschen verquer, deswegen erzähle ich die Geschichte jetzt auch immer und immer wieder, aber natürlich war das ganz peinlich und es war aber vor allen Dingen ein guter Auftakt für die Rede.
Hm. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Kommt es oft vor, dass du selbst noch Rassismus im Alltag erlebst?
Ja, klar. Also ich meine, ich beschäftige mich mit dem Thema. Das bedeutet, wir alle sind Teil dieses Themas. Mhm. Das ist auch meine Grundaussage. Ich, ja, genauso wie so ein Zahnarzt, ne, der irgendwie ja auch selber natürlich schon mal eine Wurzelbehandlung hatte oder irgendwie einen Zahn gezogen hat. Also habe auch ich schon mal Rassismus erlebt oder beziehungsweise erlebe Alltagsrassismus.
Mhm. Was erlebst du oder vielleicht auch die Leute, die du berätst? Was erfährst du da für Dinge?
Ja, das ist so, also ein großes, wie soll ich mal sagen, also das sind ganz viele kleine Momente im Alltag. Ja. Das geht los mit ja, Grenzüberschreitungen, ne, in die Haare fassen, Fragen nach woher man kommt und so weiter, sich
so
ständig legitimieren,
ja. Mhm.
Sich legitimieren müssen, geandert werden, also irgendwie nicht als Teil der In-Group wahrgenommen zu werden, dann aber auch ja einfach stereotypisierten Bildern ausgesetzt zu sein, zum Beispiel in Schulbüchern, in Kinderbüchern, in der Werbung. Oder eben auch, weiß ich nicht, wir sind auf Wohnungssuche derzeit. Und ja, da binde ich zum Beispiel ganz bewusst meine weiße Mutter mit ein, um halt nicht ja dem zu entgehen, dass wir abgelehnt werden aufgrund der Tatsache, dass wir schwarz sind bei der Jobbewerbung ist es so, ja, und so geht es immer weiter, ja, also rassistische Sprache, die man dann erlebt, gerade hier auf dem Weg hierher sind wir an einem Wahlplakat vorbeigefahren, wo irgendjemand das N-Wort draufgeschmiert hat, dass man dann so, bam, irgendwie im Gesicht hat, Ja, oder auch eben dieses Andern auf öffentlichen Plätzen, vom Spielplatz, beim Bäcker.
Andern? Kannst du das so ein bisschen erklären? Das ja. ist tatsächlich ein Wort, was ich noch nicht gehört habe.
Ah, okay. Ja. Genau, also das erkläre ich auch im Workshop immer. Mhm. Andern, zu Englisch Othering, mhm. Ist quasi... Also was ich immer sage, ist, wenn ich irgendwie eine Hierarchie kreiere und mich an die Spitze von dieser Hierarchie setze, dann werde ich nach einer Weile zur Norm, zum Standard. Mhm. Ne? Und dann muss ich mich auch als solche nicht mehr zu erkennen geben. Und ich bin es aber nur solange ich auch die anderen habe. Also die, die von der Norm abweichen.
Mhm, verstehe.
Und die muss ich dann auch quasi produzieren, selbst wenn es die gar nicht so gibt. Mhm. Und das ist was im Rassismus oder Alltagsrassismus so vielschichtig auch macht. Und das beginnt so im ganz Kleinen. Also zum Beispiel, ich mache immer dieses Beispiel mit den hautfarbenen Stift. Also wenn in der Kita gesagt wird, nimm mal den hautfarbenen Stift, welche Kinder erleben dann, ja klar, das nehme ich hier, das beige und mal mich, und welche Kinder erleben so einen Ausschluss, das Gefühl des Andersseins.
Hm, verstehe.
Ja.
Muss ich an die Smileys, an die Emojis denken bei Apple.
Ja.
Oder allgemein, glaube ich, sind die mittlerweile jetzt auch durchcolored quasi. Ne?
Absolut.
Und die waren früher halt einfach hautfarben,
das
weiß.
Geht, so, genau, ne? Und es geht weiter mit Pflaster und mit Make-up und mit Strumpfhosen und alles Mögliche.
Ich verstehe. Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört Dein Sonntag. Zu Gast heute Morgen in Dein Sonntag ist Tupoka Ogette. Sie hat ein Buch geschrieben über Alltagsrassismus, Exit Racism heißt es, und sie ist Antirassismus-Coach und Beraterin. Und was sie in ihrem Job so macht, da haben wir eben schon angefangen, drüber zu reden. Und du hast eben auch schon gesagt, du arbeitest auch mit Eltern, du arbeitest auch mit weißen Eltern, schwarzer Kinder, also Adoptivfamilien. Ja. Was ist da so das größte Problem?
Ja, also es sind unterschiedliche Themen, die sind natürlich, wie gesagt, hatte ich ja anfangs schon gesagt, emotional nochmal ganz anders betroffen. Ja, wenn es um das eigene Kind geht, das wissen alle Eltern, da das geht nochmal viel, viel mehr nahe. Das heißt, die Arbeit ist auch sehr emotional. Und also gerade bei den Adoptiveltern ist es so meistens so, dass die halt wenig selber in ihrem Umfeld sehr weiß groß geworden sind, wenige Freunde oder schwarze Menschen, also schwarze Menschen als Freunde oder in der Verwandtschaft haben und somit ihnen auch die Perspektive völlig fehlt. Und dann kommt das Kind und sie sind super verliebt und glücklich, aber merken, das Kind macht Erfahrungen, die kenne ich so nicht. Mhm. Ja, da fühle ich mich auf einmal komplett hilflos und weiß überhaupt nicht, was mich geritten hat. Und auf einmal sehe ich irgendwie eine ganz neue Perspektive und schaue auch mein Land und die Menschen um mich herum ganz anders. Und da geht es vor allen Dingen darum, das zu erkennen und zu verstehen und auch diesem Impuls nicht zu folgen, da nicht hinzugucken.
Du vermeidest in deinen Workshops den Begriff dürfen, also zum Beispiel das darf man machen, das nicht. Warum keine klaren Ansagen?
Es gibt ja in Deutschland so eine generelle oder oft so eine Frustration um das Thema Sprache oder auch wertschätzend sprechen oder politische Korrektheit oder wie auch immer. Und da gibt es so einen Frust und oft sagen dann Leute so, oh, man darf überhaupt nichts mehr sagen. Und diese Diskussion ist eine Diskussion, die ich nicht führen will. Mhm. Also ich möchte eine führen darum, was wir sagen möchten und vor allen Dingen, wofür wir Verantwortung übernehmen können. Also in unserer Gesellschaft ist es so, dass man alles sagen darf. Diese Sprachpolizei, vor der viele stöhnen, die gibt es überhaupt gar nicht. Ja? Mhm. Was es aber gibt, ist Menschen, die sagen, hey, das tut mir weh, was du da sagst. Oder das ist im rassistischen Kontext entstanden, das Wort. Und wenn du es benutzt, dann übernimm bitte dafür Verantwortung.
Mhm. Wie kann das eigentlich sein, dass es so schwer ist, sich komplett frei zu machen von Vorurteilen, obwohl wir eigentlich in einer aufgeklärten Zeit leben, hast du ja eben auch schon gesagt, wo die meisten Weißen sich nicht für rassistisch halten. Wo kommt das her mit diesen Vorurteilen in unserer Gesellschaft? Oder warum sind die immer noch so tief verankert, auch wenn wir sie vielleicht gar nicht merken oder gerade deswegen nicht merken?
Naja, ich glaube, die Antwort liegt genau in deiner Frage. Also die Tatsache, also erstens ist es so, dass wir leben in einem einigermaßen aufgeklärten Zeitalter, was auch immer das bedeutet. Mhm. Aber Rassismus ist etwas, was seit 300 bis 500 Jahren ganz stark wirkt. Was in allen Kontexten ganz wirkmächtig ist. Und wenn wir aufwachsen mit Kinderbüchern, die gefüllt sind mit rassistischer Sprache oder rassistischen Bildern, wenn wir in der Schule Bücher lesen und ja studieren, die ja mit Rassismus durchdrängt sind, wenn wir in der Werbung überall damit konfrontiert werden, dann ist es ja ja irgendwie auch logisch, dass es eben Teil unserer Sozialisierung ist. Mhm. Und ich glaube, der erste Schritt ist irgendwie erstmal zu verstehen, dass es tatsächlich ein ganz schön großer Teil unserer Sozialisierung ist und dass es eben auch Teil unserer Sozialisierung ist oder vor allen Dingen weißer Sozialisierung ist, das nicht zu erkennen.
Mhm. Das ist tatsächlich ganz spannend, da habe ich mir so Semi-Gedanken drüber gemacht. Also wenn man sich schon mal Kinderbücher anguckt oder auch Märchen von Grimm, dann ist mir schon aufgefallen, dass es da sehr viel Gewalt gibt. Das finde ich schon erstaunlich. Ja. Aber zum Beispiel Pippi Langstrumpf, da sagst du, da findet man tatsächlich auch einige rassistische Beispiele. Ne?
Ja, das ist lustig. Also ich will noch ganz kurz, darf ich ganz kurz was zu dem Thema Vorurteile vorher noch dazu sagen und dann zu Pippi. Wichtig ist, dass wir alle Vorurteile haben. Mhm. Ja. Und ein Vorurteil allein macht auch noch keinen Rassismus. Mhm. Vorurteile in Kombination mit einer Macht, diese Vorurteile durchzusetzen, ja, dann wird es eine Diskriminierungsstruktur, die auch institutionell, strukturell und so weiter wirkt. Wir alle haben Vorurteile, schwarze Menschen, weiße Menschen, wie auch immer. Und es wird dann zu dem bösen Gift, wenn es eben auch noch mit einer Macht versehen ist, die, wo Menschen halt die Macht haben, das durchzusetzen. Und zu Pippi. Ja, ich stelle immer so ein bisschen ketzerisch vielleicht, aber ich stelle immer die Frage, woher hat Pippi ihre Schatzkiste? Mhm. Und die hat ja so eine Schatzkiste, Pippi hat so eine große Schatzkiste irgendwo im Schrank, mit der sie dann alles immer alles bezahlen kann und auch ihren Lebensunterhalt.
Stimmt,
und so
ja,
weiter.
Ja, klar. Mhm.
Genau.
Ja.
Und dann geht es in der Runde, ist immer erst kurz Stille und dann kommt so nacheinander, ja, die hat sie von ihrem Vater. Und wo hat der Vater sie her? Ja, der hat sie irgendwie aus einer Insel in der Südsee. Und was? Wie hat er das bekommen? Ja, der war der König. Und so. Ne? Ja. Und dann frage ich, wieso kommt ein weißer Mann dazu, irgendwo in der Südsee König zu werden, dort Gold einzusammeln, das einzustecken und nach Schweden zu fahren? Mhm. Also das ganze Buch fußt auf der kolonialistischen Tradition. Mhm. Ja? Natürlich hat Pippi Langstrumpf auch ganz viele positive Aspekte, vielleicht aus feministischer Sicht, wenn wir mal Annika nicht betrachten. Mhm. Aber so gibt es halt immer wieder ganz viele Beispiele. Alle Kenianer lügen, sagt Pippi an einer Stelle. Und wenn sie beim Lügen ertappt wird, dann liegt das daran, dass alle Kenianer lügen. Oder ich als Kind bin sehr gestolpert über den Moment, wo sie in Takatuka-Land ankommt und die schwarzen Kinder sich vor ihr hinknien und weinen, dass sie nicht so schön weiß sind wie sie. Ja, und wenn wir, meistens ist es so, wenn ich das mit Erwachsenen im Workshop nochmal lese, nochmal anschaue, aus rassismuskritischer Perspektive, dann fallen vielen die Kinnlade runter.
Mhm. Ich muss gestehen, ich habe es auch sehr lange nicht mehr gelesen, aber wenn du das so erzählst, auch irgendwie nicht realisiert tatsächlich.
Ja,
so, ne?
Ja.
Was machen wir jetzt damit? Also das ist ein Beispiel, was du nennst. Es gibt da noch mehr Beispiele. Sollte man solche Kinderbücher verbieten? Es gibt ja dann auch das Argument, dass das ist halt damals so in der Zeit entstanden und deswegen ist das okay, dass es so ist oder dass das N-Wort drin vorkommt.
Ja, also es gibt ja viele, viele Bücher, die in vielen möglichen Zeiten entstanden sind. Im Nationalsozialismus sind viele Kinderbücher entstanden, die wir heute auf keinen Fall mehr lesen würden übrigens und wo diese Diskussion auch gar nicht so zur Debatte stehen würde.
Stimmt, ja.
Ich bin überhaupt nicht dafür, dass solche Literatur abends beim Einschlafen Kindern vorgelesen wird, unreflektiert, ohne das zu analysieren, ohne mit Kindern darüber zu sprechen. Ich bin sehr dafür, dass diese Bücher in der Schule am besten in einem rassismuskritischen Fach analysiert werden, dass wir uns unserer Vergangenheit dadurch bewusst werden, dass wir Rassismus verstehen, dass wir sowohl die, also auch die ambivalenten Sachen, die positiven wie auch die negativen Sachen in so einem Kinderbuch herausarbeiten. Das finde ich durchaus wichtig. Was ich überhaupt nicht nötig finde, ist, dass da rassistische Worte reproduziert werden. Das finde ich unsinnig. Also wenn wir das mit dem Wort Jude ersetzen, da starren oft viele Deutsche, weil sie verstehen, dass das irgendwie gar nicht geht. Bei dem N-Wort ist es irgendwie oft noch nicht so angekommen. Ja, aber ich lese es meinem Kind auf keinen Fall abends so ein bisschen rassistische Literatur vor,
weil's,
kurz vorm Bett ins Bett geht.
Weil es unterschwellig hängen bleibt einfach.
Absolut. Mhm. Und dann habe ich Menschen im Workshop oder treffe ich Menschen, die sagen, ja, das N-Wort fand ich nie schlimm und ja, Rassismus, ich bin auch kein Rassist geworden und habe das, ja, und das N-Wort irgendwie nie als rassistisch wahrgenommen. Das liegt genau daran, dass man abends beim Einschlafen von Mama oder Papa bei einer Tasse Kakao dann das, ja, das vom Endkönig gelesen hat und dann natürlich ganz warme Gefühle damit verbindet. Aber rassistisch war das Wort schon immer.
Gibt es das auch in anderen Genres? Also weiß ich nicht, zum Beispiel in Serien und Filmen? Also man kennt, dass Schauspieler, gerade schwarze Schauspieler, Spieler gerne für Klischee-Rollen angefragt werden. Wie viel steckt da vielleicht auch in Kinofilmen, in Serien noch drin, die wir aktuell gucken? So,
ja, ne? Ganz viel. Also wir haben gute Freunde, die Schauspieler und Schauspielerinnen sind, schwarze Schauspieler und Schauspielerinnen sind und die uns berichten, dass die der, ich sag mal, 80% aller Anfragen eben das ganz klischeebehaftete, eindimensionale Rollen sind. Drogendealer, Prostituierte, irgendeine Ausländerin mit einem Akzent auch so. Und das produziert natürlich dann wieder Bilder in Fernsehen, in Serien und so weiter, die dann auch diese Bilder in den Köpfen wieder herstellen. Und schön wäre es natürlich einfach, ja, Gesellschaft so abzubilden, wie sie bereits eigentlich schon ist. Und dass auch eine schwarze Ärztin vorkommen kann, ein Busfahrer, ein Anwalt. Und dass das auch gar nicht benannt werden muss. Dass man jetzt nicht schreien muss, oh, da ist eine schwarze Anwältin, sondern dass es einfach ganz normal ist. Und wenn wir diese Bilder mehr sehen, diese Normalität, die eigentlich schon existiert, dann ändern sich auch langsam in unseren Köpfen die Bilder, hoffe ich.
Vor allen Dingen in den USA ja schon viel mehr existiert als bei uns zum Beispiel. Und in den USA werden die größten Hollywood-Filme produziert. Ne? Aber das schließt eigentlich eine spannende Überlegung an. Würde es weniger Rassismus geben in einem Land, wo es mehr schwarze Menschen gibt? Also wenn die Minderheit bei uns größer wäre, hätten wir ein kleineres Problem?
Also das würde ich nicht so sagen. Wie gesagt, mit Hinblick auf die USA oder auf Frankreich haben ja auch eine lange rassistische Tradition. Was sich verändert, ist, dass die Gesprächskultur vielleicht da schon ein bisschen fortgeschrittener ist, weil sie eingefordert wird. Ja? Und wenn wir eine größere Lobby haben, mehr Menschen, die auf den Putz hauen oder die das einfordern und sagen, hey, so nicht, oder hier an dieser Stelle brauchen wir Quoten oder an dieser Stelle müssen wir sprechen, möchten wir rassismusfreie Sprache und so weiter, dann ist die Diskussion natürlich ja ein bisschen weiter, beziehungsweise dann ist dieser Diskurs wahrscheinlich schon ein bisschen fortgeschrittener. Rassismus macht sich nicht nur an Mehrheitsverhältnissen fest. Ja.
Dann wären wir doch vielleicht mal ein bisschen praktisch. Wie können wir lernen, weniger rassistisch zu denken oder zu sein? Yeah. Weil diese Vorteile sind, glaube ich, tatsächlich in vielen oder vielleicht sogar in uns allen irgendwo noch verborgen, hast du ja eben auch gesagt, dass eigentlich in fast allen Menschen diese Vorurteile oder generell Vorurteile drin sind. Was ist dann das, was du machst? Ist es Reflexion? Also das versuchst du ja mit deinem Buch, glaube ich, auch ein Stück.
Genau,
weit,
ich wollte gerade sagen, mein Buch lesen ist ein guter Schritt. aber auch einfach sich vor allen Dingen geschichtliches Wissen anzueignen. Das mache ich im Buch und sowohl auch in meinen Workshops. Wir haben so eine kollektive Verdrängungstradition, wo wir halt zum Beispiel ausblenden, dass Deutschland Teil des Kolonialismus war und so weiter. Mhm. Auch vom Sklavenhandel zum Beispiel, also der Maafa profitiert hat. Also wenn wir uns da erstmal Wissen aneignen, das ist das Erste. Ja. Und dann auch ein Wissen darüber, welche Mechanismen bei Rassismus dahinter liegen, wie das funktioniert, wer davon betroffen ist, wer nicht. Dann die Entstehungsgeschichte des Rassismus natürlich beleuchten. Und dann als Nächstes auch zu schauen, was bedeutet das in meinem Alltag? Also wie viel habe ich gelernt, nicht zu sehen? Und im Kontext von Weißsein auch, welche Privilegien habe ich? Und zwar, wie oft ist Weißsein eigentlich eine Kategorie, die eine Rolle spielt? Und dadurch, dass sie quasi fast nie eine Rolle spielt, beziehungsweise nur als Vorteil, haben Menschen nicht gelernt, das zu erkennen. Und das ist dann der nächste Schritt, zu schauen. Ich war gestern gerade in einem Workshop auf so einer Tagung und da haben wir auch so die Privilegien, ich habe die so ausgedruckt und haben sie gelesen und die Leute waren einfach fassungslos. Selber sind ihnen vielleicht ein oder zwei eingefallen und als sie dann 20 oder 30 in den Händen hatten, haben gesagt, das sind so kleine alltägliche Sachen, die einem überhaupt nicht bewusst sind.
So ein bisschen ähnlich steigst du ja auch in dein Buch ein und machst dann irgendwann einen Break und sagst so, wenn ihr jetzt wütend seid, legt das Buch mal ein bisschen beiseite, weil du Angst davor hast oder du befürchtest, dass wenn man damit konfrontiert wird als Weißer, man erstmal so eine Abwehrhaltung geht, ne? Und sagt so, nee, das trifft ja auf mich gar nicht zu, das ist ja Quatsch, ich bin nicht rassistisch, das sind nicht meine Privilegien, das ist anders. So,
absolut. Ja? Also Angst habe ich davon nicht. Mhm. Ich kenne das, es gibt ja neben der das Wissen, also neben einer großen Wissenschaft über Rassismus selbst, gibt es auch eine Wissenschaft darüber, wie es Menschen geht, wenn sie sich mit Rassismus auseinandersetzen und nicht davon betroffen sind. Und gibt es mehrere Phasenmodelle, die genau das beschreiben, und das erlebe ich auch in meiner Arbeit, das erlebe ich in meinem privaten Umfeld, dass diese Auseinandersetzung auch eine ganz emotionale ist. Und ich finde diese Emotionalität auch wichtig. Ja, sie ist natürlich, also im Workshop die zu begleiten, ist natürlich eine Herausforderung, die wir aber gerne annehmen, weil es so wichtig ist. Ja, und nach diesem Gefühl von vielleicht Wut oder Scham oder auch einen kurzen Moment der Ohnmacht und so, soll ja dann auch ein Gefühl von Verantwortung entstehen. Und mit dem sollen die Menschen rausgehen. Und deswegen, die muss man nicht nur intellektuell begreifen, sondern auch irgendwie im Herzen, sage ich mal. Und dann rausgehen und weitermachen, weitergehen auf der Reise. Weil das größte Privileg, was Weißsein mit sich trägt, ist, dass Weiße sich nicht mit Rassismus auseinandersetzen müssen. Und deswegen hoffe ich, dass die Menschen, die in meinem Workshop waren oder die das Buch gelesen haben oder sich damit auseinandersetzen, jeden Tag die Wahl treffen, sich damit auseinanderzusetzen, weil schwarze Menschen haben diese Wahl nicht.
Das ist Deutschlandfunk Nova, was ihr gerade hört. Dein Sonntag ist in eurem Radio. Und zu Gast heute Morgen hier in Dein Sonntag ist Tupoka Ogette. Sie ist Antirassismusberaterin und hat ein Buch geschrieben. Exit Racism heißt es. Und was ich an dem Buch ganz spannend finde, ist, dass du nicht nur Dinge erzählst, also quasi dozierst, sondern auch mehrere Mitmachteile hast, wo man dann selbst aktiv werden muss. Es ist immer relativ ähnlich aufgebaut. Ne? Du hast so eine Input-Phase, du hast eine Interaktionsphase und dann gibt es noch Geschichten, Logbuch nennst du das. Ne? Geschichten, die du, glaube ich, in deinem Seminarumfeld anonymisiert gesammelt hast.
Genau, das sind Tagebücher.
Ne?
Mhm. Genau. Mhm.
Warum dieser Mitmachteil quasi?
Ja, weil ich glaube, dass man diese rassismuskritische Reise nicht begehen kann, indem man nur intellektuell Wissen anhäuft. Mhm. Also das ist wichtig, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich auseinanderzusetzen, damit auch auf emotionale Weise in Gespräche zu gehen mit Menschen um einen rum sich auch da emotional begleitet zu wissen. Mhm. Und unsere Workshops sind auch sehr interaktiv gestaltet, und ich glaube, dass dann die Sachen auch sitzen oder tiefer gehen oder die Menschen das auch, dass das eben auch nachhaltiger wirkt. Und diese Logbücher, das ist ganz, finde ich ganz schön, weil das sind wirklich Studenten, die bei mir ein halbes Jahr oder ein Jahr im Projekt waren und die einfach Tagebücher geschrieben haben, wie es ihnen so geht. Und das ist auch für mich ganz bewegend und berührend gewesen, die zu lesen. Diese ganzen Phasen, die sie durchgemacht haben. Und ich hoffe, dass die Leser und Leserinnen da auch viel mitnehmen, indem sie sich dann auch selbst spiegeln und selbst erkennen und sagen, oh Mensch, die fühlt sich gerade total wütend und ich mich auch. Oder ich bin gerade erschrocken und sie auch oder er auch. Und das heißt, es ist gut. Es geht voran.
Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit für einen weißen Menschen nachzuempfinden, wie sich das anfühlt, wenn man Rassismus erfährt?
Also ich denke, Rassismuserfahrung selber vielleicht nicht 100%. Man kann natürlich einen Perspektivwechsel vornehmen. Was wir im Workshop oft machen, ist, einen Transfer herzustellen zu anderen Diskriminierungsformen. Es gibt derer ja viele und wir alle sind von einer oder mehr Diskriminierungsformen betroffen. Frauen haben oft ein Aha-Erlebnis, wenn wir über das Thema Sexismus sprechen. Und ich sage, hey, stell dir vor, du bist in irgendeinem Kontext, wo nur Männer sind und du bist die einzige Frau. Und wie fühlt sich das an, dieses kleine unterschwellige Stresslevel, der da ist, oder eben andere Diskriminierungsformen, Heteronormatismus, also schwul oder lesbisch zu sein. Da einen Transfer herzustellen und da auf der Gefühlsebene diese Erfahrungen irgendwie hochzuholen und zu dann, ich glaube, da ist auf jeden Fall, da sind Parallelen.
Was ist das Wichtigste, was man aus deinem Buch mit rausnehmen sollte oder vielleicht auch aus dem Gespräch hier, auch wenn es nur ein kleiner Ausschnitt sein kann?
Ja, weitermachen. Weitermachen, diesen Weg gehen, sich immer wieder die Entscheidung zu treffen, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, hinzuschauen, auch den Mut nicht zu verlieren, einen langen Atem zu haben, auch Humor zu haben und sich trauen, diese Gespräche zu führen. Mit der Freundin, mit dem Freund, mit dem Kollegen, mit der Frau beim Bäcker, mit dem Beamten. ja, diese Gespräche über Rassismus zu führen, auch wenn sie emotional sind. Mhm. Ja, und einfach Interesse zu haben, Perspektiven neu zu lernen. So, und das mit viel Schmackes.
Ich glaube, das Interesse und vielleicht auch das bisschen Mut, was man braucht, um dein Buch zu lesen, Exit Racism heißt es, ich würde sagen, es lohnt sich. Also mir hat das tatsächlich sehr eindrücklich vor Augen geführt, woran man noch arbeiten kann oder was so in mir so vorgeht. Also ich kann es euch auf jeden Fall ans Herz legen und kann mich bei dir nur bedanken. Tupoka Ogette war mein Gast heute Morgen hier in Dein Sonntag. Hab noch einen schönen Sonntag. Mach's gut.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.